Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Update. Wir nehmen dich mit auf eine spannende Reise durch die Welt der IT. Wir bringen Licht in den Dschungel der IT-Begriffe und zeigen dir, wie moderne Technologien unser Leben beeinflussen. Viel Spaß beim Hören.
Moin und herzlich willkommen zur 11. Folge von IT ist alles das Update. Nach dem kleinen Jubiläum mit Thomas vor 2 Wochen, heute der erste Schnapszahl, Folge 11. Zu Gast habe ich heute jemanden, der Experte ist im Bereich Datenschutz. Und zwar sitzt mir heute gegenüber mein Kollege Michael Herzig. Moin Michael.
Ja, moin Ulf. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Schön, dass du dabei bist. Erzähl mal kurz mit eigenen Worten. Ich habe schon gesagt, du bist Experte im Bereich Datenschutz. Was ist deine genaue Rolle und mit welchen Themen setzt du dich auseinander?
Ja, genau. Bin ja schon ein alter Hase bei PZO, hätte ich mal gesagt. Bin ja schon relativ lange da. Komme ursprünglich aus dem technischen Bereich. Bin jetzt in der Datenschutzberatung seit einigen Jahren schon. Und ja, unterstütze Unternehmen bei der Umsetzung, Bewältigung deren Datenschutzanforderungen, sage ich mal. Das kann dann Datenschutzberatung sein, ne, dass wir beispielsweise einen Datenschutzbeauftragten, einen vorhandenen Datenschutzbeauftragten unterstützen, beraten. Ja. Meistens ist es so, dass wir dann aber auch das Mandat übernehmen des Datenschutzbeauftragten, dass wir externer Datenschutzbeauftragter sind. Und genau, habe da so circa 10 Mandate, bin auch Datenschutzbeauftragter der PZO aktuell, oder seit ein paar Jahren auch schon. Und mache das nicht alleine. Ich habe noch 2 Kollegen hier in Osnabrück, sind ein Team, ein Datenschutzteam und haben ja auch im April die Kollegen aus Holkach mit hinzugenommen. Also sind mittlerweile ein Team aus 7 Leuten und sind da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
Cool. Ja, vielleicht für die Zuhörenden, die das noch gar nicht mitbekommen haben. Wir haben seit April einen neuen Standort in Süddeutschland, in Holkach, wo wir auch weitere Experten aus dem Bereich Datenschutz für uns gewinnen konnten, die da Dienstleistungen in dem Bereich erbringen und dich und deine beiden Kollegen hier vor Ort, Malte und Philipp, unterstützen. Und wir beide haben ja auch einige Berührungspunkte, du hast schon gesagt, du bist ja Datenschutzbeauftragte der PZO. Ich bin neben dem Podcast-Job hier Marketingleiter und da gilt es natürlich, diverse Datenschutz-Dinge zu beachten bei all den Aktionen, die wir so machen. Und da haben wir immer wieder Kontakt und du gibst uns Tipps und Tricks, was wir so machen können und was wir auch nicht machen dürfen.
Genau, ich kann mich erinnern an das eine oder andere interessante Gespräch.
Ja, es werden etwas unterschiedliche Interessen, die da manchmal aufeinandertreffen, aber beides hat eine Relevanz und wir haben, glaube ich, immer einen guten Weg gefunden,
auf jeden Fall,
da Lösungen zu finden. Ja. Gut, lass uns mal ein bisschen weiter ins Thema einsteigen. Datenschutz, das ist für viele jetzt erstmal nicht so das alltägliche Thema, mit dem man sich auseinandersetzt. Was aber ganz vielen Menschen bestimmt schon begegnet ist, ist die DSGVO. Die ist vor ein paar Jahren mal relativ stark durch die Presse gegangen, als die DSGVO halt eingeführt wurde. Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, eine EU-Richtlinie, die dann die Mitgliedstaaten in geltendes Recht übersetzen mussten, glaube ich. Vielleicht kannst du mal ein bisschen dazu erzählen, was ist die DSGVO überhaupt? Was müssen Unternehmen da beachten? Und warum ist die Richtlinie so wichtig und warum war das so wichtig, dass die eingeführt wurde?
Genau, also grundsätzlich ist es erstmal ein Datenschutzgesetz, kann man sagen, ne? Ein europäisches Datenschutzgesetz. Verabschiedet 2016, in Kraft getreten 2018. Es ist eine Verordnung. Das ist ein Unterschied zur Richtlinie. Vorher gab es eine Richtlinie, also es gab vorher auch schon eine Datenschutzgesetzgebung. Das finde ich ganz interessant, die ist von 1995. Da denke ich mal zurück, 1995 hört sich gar nicht so alt an, aber wenn man sich überlegt, in welcher Zeit wir damals gelebt haben, war es ja schon, ne, Windows 95, erinnere ich mich immer, kam raus. Ich hatte meinen ersten PC und da gab es ja noch nicht viel mit oder gar nichts mit Social Media. Die ganze digitale Welt, in der wir jetzt leben, die gab es ja in der Form noch nicht. Und stell mir vor, ne, was mag in der Datenschutzrichtlinie damals wohl geregelt worden sein? Das ist ja klar, dass das einfach auf die heutigen Anforderungen so nicht mehr passen konnte. Und deswegen war es offensichtlich eine gute Idee der EU, dann auch eine neue, nicht Richtlinie, aber Verordnung aufzusetzen, zu entwickeln. Kam ja auch der NSA-Skandal noch dazu, 2013, weiß nicht, ob du dich erinnerst, Edward Snowden und die Abhöraffäre um Angela Merkel, da wurde das Handy abgehört und so weiter. Also das hat alles die EU sicherlich dazu bewogen, im Datenschutz nochmal nachzubessern oder auch eine Aktualisierung einfach umzusetzen. Das war ein Ziel und das andere Ziel war letztendlich die Angleichung des Datenschutzniveaus in der EU.
Ja.
Also innerhalb der EU. Und das war vorher, dadurch, dass es eine Richtlinie war, nicht immer so gegeben. Eine Richtlinie muss eben im Mitgliedstaat nochmal in nationales Recht umgesetzt werden. Und das passiert dann nicht immer zeitnah oder nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
Ja.
Und die Verordnung ist immer direkt rechtswirksam.
Ah, okay.
Das heißt, spätestens ab 2018 war die Datenschutzgrundverordnung direkt wirksam in allen Mitgliedstaaten. Und ja, das hat dazu natürlich, oder das hat geholfen dazu geführt, dass das Niveau dann eben auch sehr, sehr zeitnah und sehr gleich eben, ja, umgesetzt werden konnte oder angeglichen werden konnte innerhalb der EU.
Okay, den Unterschied kannte ich tatsächlich noch gar nicht. Danke fürs Aufklären da an der Stelle. Und das hat dann natürlich auch bedeutet, dass das an der einen oder anderen Stelle für Unternehmen, die Dinge, die die Verordnung vorgegeben hat, nicht berücksichtigt haben, auch zu Bußgeldern geführt. Ne? Also es gab natürlich ein paar prominente Fälle, die großen Social-Media-Plattformen, die hier und da mit einem durchaus saftigen Bußgeld bedacht worden sind. Zum Beispiel Facebook ist mir gerade noch so ein Fall im Kopf, wo es einen Datenleck gab. Wo es dann ja auch durchaus relevante Bußgelder gab, die sich, glaube ich, zum einen wieder orientieren an dem Jahresumsatz oder orientiert haben an dem Jahresumsatz und was war die zweite Maßgabe?
Genau, die orientieren sich an verschiedenen Kriterien.
Ja.
Also ich sag mal, an der Unternehmensgröße, an der Mitarbeiterzahl, an dem Vorfall selbst, ne, daran, ob man dann kooperativ dann noch ist im Nachgang und so weiter. Also da gibt es einen Kriterienkatalog, woran letztendlich festgemacht wird, welche Höhe ein Bußgeld dann nachher beträgt.
Ja.
Was du meinst, ist die maximale Höhe, ne, die entweder 2 oder 4 Millionen oder eben 10 oder 20 Millionen oder 2 oder 4% des weltweiten Vorjahresumsatzes,
dass es
nach oben hin letztendlich eine Grenze gibt.
Ja.
Aber das musste man am Umsatz koppeln und das ist auch etwas, was neu ist, weil wenn ich nur eine Zahl nehme, wie es damals der Fall war, eine maximale Bußgeldzahl, dann habe ich ja bei sehr großen Unternehmen oft das Problem, dass die ja, dass das ein zu geringer Betrag ist möglicherweise, ne? Ich sag mal, 10 Millionen selbst für Facebook wäre jetzt nicht besonders schmerzhaft, aber 4% des weltweiten Vorjahresumsatzes, das ist dann schon ein bisschen mehr, ne? Das heißt aber nicht immer, dass diese Höhe an Bußgeld auch aufgerufen wird oder werden muss, sondern das ist letztendlich die maximale Höhe an Bußgeld, die da aufgerufen werden kann. Die wurden aber letztendlich erhöht. Also das sind deutlich höhere Bußgelder jetzt in der DSGVO, als es früher ja, in der alten Gesetzgebung, in der Datenschutzrichtlinie beziehungsweise auch im BDSG in Deutschland gegeben hat.
Ne? Okay, krass. Das ist die eine Gefahr, die droht und ich weiß zufällig, wir hatten ja mal den Christian Solmecke auch in unserem Podcast zu Gast, beziehungsweise auch im letzten Jahr auf unserem Security-Kongress als Speaker. Dessen Kanzlei initiiert auch des Öfteren mal so Sammelklagen, zum Beispiel gegen Facebook, wenn es sowas wie ein Datenleck gibt, wo man sich relativ unkompliziert anschließen kann und dann die Möglichkeit hat, da Schadensersatz geltend zu machen, wenn Daten, die man bei Facebook angegeben hat, ja, in irgendeiner Weise öffentlich geworden sind. Also das Facebook-Beispiel ist ein aktuelles. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Sammelklage, der man sich immer noch anschließen kann über seine Kanzlei. Das ist dann natürlich eine zweite Angriffsfläche, wo man als Unternehmen, wenn man nicht datenschutzkonform aufgestellt ist, verletzlich ist.
Genau, ne, das eine ist das Bußgeld, das ich dann bezahlen muss an eine Aufsichtsbehörde und das andere ist eben, dass möglicherweise eben auch Schadensersatzansprüche von den Betroffenen gestellt werden können.
Ja.
Das kann eben auch passieren, je nachdem, was es dann geht.
Absolut. Wollen wir mal rübergehen in drei konkrete Beispiele, die wir beide ja auch so hier und da gemeinsam begleitet haben.
Ja.
Das eine ist so das Thema Webseite. Wir haben im letzten Jahr unsere Webseite gelauncht und da hatten wir zu verschiedenen Themen Kontakt. Da gibt es einiges zu beachten für eine datenschutzkonforme Gestaltung. Zum Beispiel das Thema Cookie-Banner. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ist alles wichtig bei einer Webseite? Was muss man da berücksichtigen, um datenschutzkonform aufgestellt zu sein?
Genau, also beachten muss man einiges, ne? Es geht ja schon los vom Hosting, sage ich mal, von der Auswahl vielleicht des Hosting-Dienstleisters, wo wird die Webseite gehostet, die Webseite muss verschlüsselt sein und so weiter und so fort. Zentrales Element ist sicherlich das Cookie-Management oder Consent-Management, wie es eigentlich heißt, was du angesprochen hattest, wo es einfach darum geht, dass es Dienste geben kann auf einer Webseite, für die ich eine Einwilligung brauche, damit dieser Dienst rechtskonform betrieben werden kann. Und das kann der Consent-Banner oder soll der Consent-Banner leisten, dass ich eben ein Stück Software, sage ich mal, installiere auf die Webseite, die zu Beginn gestartet wird und die letztendlich zum einen informiert, welche Dienste finden statt, welche Dienste sind installiert, ne?
Ja.
Was machen die, worum geht es da, auf welche Rechtsgrundlage will ich da Daten verarbeiten und zum Zweiten die Einwilligung dann selbst über ein Opt-in, wie man so schon nennt, als eine Willenserklärung, dass ich eben per Klick sagen kann, ja, ich bin einverstanden, dass du diesen Dienst aktivierst, dass du vielleicht bestimmte Daten von mir erhebst und das ist das, was mit dem Consent-Banner in erster Linie passiert.
Mhm.
Und das wird natürlich immer so ein bisschen, ne, Cookie-Banner, manchmal sage ich das auch noch, Cookie-Banner, Content-Banner, letztendlich geht es um den Consent, also um die Einwilligung, weil es gibt auch ja letztendlich Dienste, die ja gar keine Cookies verwenden, aber trotzdem eine Einwilligung bedürfen.
Ja.
Das kann passieren.
Und die werden
da
auch.
Es gibt sogar relativ viele, genau, weil es einfach nicht darauf ankommt, ob ich ein Cookie setze, sondern es kommt darauf an, und das ist gesetzlich geregelt in der E-Privacy-Richtlinie, das ist nochmal etwas anderes, eine andere Richtlinie als die DSGVO. Und die wiederum ist umgesetzt in nationales Recht, in das TTDSG, das ist das Telekommunikations- und Telemedien-Datenschutzgesetz.
Ja.
Das wiederum wurde jetzt nochmal umbenannt. Ich will jetzt noch nicht so kompliziert machen.
Alles gut.
Und in diesem Gesetz ist es geregelt, dass letztendlich der Zugriff auf das Endgerät des Nutzers entscheidend ist. Das heißt, wenn ich auf das Endgerät zugreife, indem ich beispielsweise einen Cookie setze oder auf das Gerät zugreife und ein Cookie auslese, oder wenn es vielleicht auch eine andere Technologie ist. Also ich kann auch eine andere Technologie einsetzen, ich sage mal Fingerprinting oder Pixel oder etwas anderes, und ich greife in dem Zuge auf das Endgerät zu, dann brauche ich auch eine Einwilligung.
Ah, okay.
Das ist entscheidend, weil viele kommen ja dann und sagen, Mensch, ja, wir verwenden ja gar keine Cookies, warum brauche ich jetzt eine Einwilligung? Also das ist nicht entscheidend, sondern es ist entscheidend, ob ich auf das Endgerät zugreife, um einfach auch die Privatsphäre des Nutzers natürlich zu schützen und seine Daten zu schützen, etc. Und da gibt es eine Ausnahme von, das will ich noch kurz sagen, ist auch im TTDSG letztendlich beschrieben, Paragraph 25, und zwar dann, wenn dieser Dienst, um den es geht, ja, ein zwingend notwendiger Dienst ist, sage ich mal. Das heißt, ein Dienst, den der
Webseite nicht zu betreiben wäre.
Ja, und den der Nutzer erwartet möglicherweise. Ja. Ne? Also wenn ich beispielsweise der Warenkorb-Cookie ist so ein Klassiker. Ne? Wenn ich auf den Webshop gehe, dann erwarte ich, dass ich da auch einen Warenkorb habe, und der muss auch funktionieren.
Klar.
Das kann ich nicht davon abhängig machen, ob da jetzt jemand ja oder nein klickt, sage ich mal. Das sagt der Gesetzgeber zumindest so. Oder wenn ich auf die Fluggesellschaft gehe, dann erwarte ich, dass ich da Tickets buchen kann.
Ja.
Dafür muss diese Funktionalität, sollte gegeben sein einfach. Und das wären dann technisch notwendige oder generell notwendige Zugriffe, die dann erlaubt wären, für die ich keine Einwilligung brauche.
Okay.
Und das der Unterschied ist.
Hast du für alle Zuhörenden irgendeinen Tipp, auf welches Tool man am besten setzen kann? Gibt es eins, was du in der Regel empfiehlst? Also ich weiß ja, welches wir nutzen, aber ist das auch deine Empfehlung oder?
Ja, ich will da keine Werbung machen hier, aber also wir empfehlen gerne den User-Centric sicherlich als Content Banner. Der macht einen guten Eindruck, weil er einfach viele Dienste automatisch schon erkennt.
Mhm.
Ja, sonst muss ich die per Hand irgendwie einpflegen, weil es reicht nicht nur einfach irgendwelche Cookies aufzulisten, sondern ich müsste natürlich schon auch darstellen, was ich vorhin gesagt habe, was macht der Dienst? Weil eine Einwilligung ist ja klar, wenn ich dich frage, kannst du einwilligen, dann willst du ja wissen, ja, worin denn?
Ja, klar.
Also ich muss ja auch beschreiben, worum
geht
es denn überhaupt bei der Einwilligung, und deswegen muss ich die Dienste auch beschreiben, was ich vorhin gesagt habe, und das kann der User-Centrix sehr gut, sehr einfach offensichtlich, wobei ich kein Webdienstleister, Webprogrammierer oder ähnliches bin dann nur in Anführungszeichen Datenschützer, aber ich weiß eben, dass der die Datenschutzanforderungen eben sehr gut umsetzen kann. Ja?
Okay.
Und deswegen ist das etwas, was wir gerne einsetzen tatsächlich, aber wir nutzen auch andere bei meinen Kunden, die auch einsetzbar sind, so ist es nicht.
Ne? Alles klar. Ganz wichtiger Marketingkanal für uns, aber bestimmt auch für viele andere Unternehmen. Du hast eben schon gesagt, Menschen oder Unternehmen, die einen Shop betreiben, da bestimmt noch relevanter ist der Newsletter. Da ist so ein Stichwort, was einem immer begegnet, Double Opt-in, also das Zustimmungsverfahren für VerbraucherInnen. Vor welchem Hintergrund wurde das eingeführt? Warum braucht es diese doppelte Bestätigung für ein Newsletter? Warum ist das so relevant und warum wird da auch so penibel drauf geachtet?
Genau, grundsätzlich ist, sag ich mal, laut DSGVO Werbung oder Direktwerbung möglich nach berechtigtem Interesse. Das ist machbar. Aber berechtigtes Interesse heißt dann auch Interessenabwägung. Ich muss eben gucken, welches Interesse wiegt schwerer. Und da muss ich natürlich auch gucken, ob es vielleicht eine nationale Gesetzgebung gibt, die da Bedenken hat oder das für unzulässig erklärt etc. Und da gibt es in Deutschland das UWG, das Gesetz zum unlauteren Wettbewerb. Und da drin ist tatsächlich geregelt, wann Werbung als unzumutbare Belästigung betrachtet werden kann, gesehen werden kann. Und da ist tatsächlich auch geregelt, dass, also da ist jetzt einiges geregelt, ne, Paragraph 7 UWG, und da steht dann drin, was, ne, wann ich Postwerbung senden kann, wann ich E-Mail-Werbung machen kann, unter welchen Umständen ich telefonische Werbung machen kann und so weiter. Und für die E-Mail-Werbung wird letztendlich eine ausdrückliche Einwilligung erwartet, eingefordert.
Ja.
Und da muss ich mich dann dementsprechend natürlich auch dran halten. Ne? Das ist klar. Das heißt, die Einwilligung selbst hole ich dann über ein Opt-in beispielsweise. Was wir vorhin auch hatten bei dem Cookie-Banner. Es ist jetzt dann nur nicht über einen Cookie-Banner, sondern wenn ich einen Newsletter beantrage, mache ich das ja klassischerweise wie bei uns auch.
Ja.
Über die Webseite da gebe ich dann aber auch eine Willenserklärung, sage, ja, ich will den Newsletter haben, gebe meine E-Mail-Adresse ein. Das wäre dann der einfache Opt-in, das ist aber nicht mehr zulässig, weil man einfach da natürlich zu viel Potenzial für Missbrauch hat. Ne? Mhm. Weil letztendlich kann ich hergehen und sagen, heute Abend nehme ich mal deine E-Mail-Adresse und trage die mal bei verschiedenen Shops oder Anbietern ein und ab morgen kriegst du dann irgendwelche Newsletter. Das will man natürlich nicht und deswegen ja, ist der Double Opt-in letztendlich State of the Art und wird gefordert, um für E-Mail-Versand oder für E-Mail-Werbung einwilligen zu können. Ne? Das heißt, okay, ich kriege dann, das kennst du, ist glaube ich bekannt, ne? Ich kriege dann nach der ersten Beantragung dann nochmal eine Bestätigungs-E-Mail in mein Postfach, um zu validieren, dass ich auch derjenige bin, dem die E-Mail-Adresse da gehört.
Und das ist auch nicht zu überspringen. Also machen wir mal ein Fallbeispiel zum Abschluss vielleicht. Ich gehe in den Supermarkt, da ist ein Automobilhersteller, die verlosen ein Auto. Dazu muss ich so eine kleine Karteikarte ausfüllen, da gebe ich unter anderem meine E-Mail-Adresse ein. Und dann ist da vielleicht so ein Haken, wo dann steht, hiermit willigen, oder wenn Sie hier noch das ankreuzen, dann empfangen Sie Newsletter. Dürfen die mir dann direkt Newsletter senden oder müssen die mir dann erstmal Newsletter senden mit, bitte bestätigen Sie Ihre Newsletter-Anmeldung?
Genau, normalerweise sollte dann auch noch ein Double Opt-in folgen.
Okay, also es ist quasi nicht zu übergehen mit sowas.
Ja, genau, ne? Also theoretisch könnte das ja auch jemand für jemand anders machen. Ich weiß nicht, warum das dann passieren sollte, weil bei so einem Gewinnspiel habe ich ja vielleicht ein Eigeninteresse. Ja. Ne? Warum sollte ich da jetzt diverse fremde E-Mail-Adressen eingeben? Mhm. Ich würde dann Double Opt-in auf jeden Fall empfehlen. Fände das auch richtig, weil theoretisch könnte auch das missbraucht werden, dass ich da eine falsche E-Mail-Adresse angebe und da jemand anders dann irgendwo Werbung bekommt oder so. Deswegen würde ich da immer das Double Opt-in Verfahren empfehlen.
Kurze spontane Frage, die mir noch einfällt. Wir haben gerade EM, steht kurz vorm Abschluss. Und was natürlich wild durch die Medien ging, ist die Check24-Aktion. Man konnte gegen Angabe von Daten so ein kostenloses Puma-Deutschland-Trikot bekommen. Hast du da irgendwie einen Blick drauf gehabt, ob das datenschutzmäßig alles so konform war oder gibt es da in der Außenwahrnehmung Bedenken?
Habe ich gar nicht verfolgt, kann ich dir nicht sagen.
Okay, alles gut.
Müsste ich mir mal angucken, kann ich dir gerne Feedback geben. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt datenschutzkonform erfolgt ist, was die jetzt genau für Daten wollten, ob die informiert haben, auf welche Rechtsgrundlage die das jetzt begründet haben. Müsste ich mir tatsächlich mal angucken. Können wir vielleicht in der nächsten Podcast
Folge
mal besprechen. Ja. Tatsächlich, ich will noch eine Ausnahme vielleicht nennen, weil wir über das Double Opt-in gesprochen haben. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit, das ist vielleicht noch wichtig, das per Opt-out zu machen. Ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Das ist dann so eine Sonderregelung, auch im Paragraph 7 UWG geregelt. Das heißt, ich brauche nicht erst die Einwilligung, sondern ich kann direkt die Newsletter verschicken.
Ja.
Sofern es sich bei dem Empfänger, sag ich mal, um einen sogenannten Bestandskunden handelt. Das heißt, wenn ich die E-Mail-Adresse mal von dem Kunden bekommen habe, weil er bei mir etwas gekauft hat oder eine Leistung in Anspruch genommen hat, dann habe ich die Möglichkeit, dem auch Werbung zukommen zu lassen per E-Mail, ist aber an verschiedene Kriterien dann nochmal gebunden. Also ich müsste sicherstellen, dass der über den Opt-out informiert wird, dass der Inhalt der E-Mail, der E-Mail-Werbung dann dem entspricht, was er auch gekauft hat vorher und so weiter. Also verschiedene Dinge sind dann auch als Voraussetzung nochmal da. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das auch ohne ausdrückliche Einwilligung zu machen, wenn diese Zusatzbedingungen eben erfüllt sind. Ja. Das ist eben auch nicht unwichtig, dass das machbar ist. Ne?
Okay. Michael, vielen Dank für deine Einblicke in die Datenschutzwelt und das, was da so zu beachten ist, gerade aus Marketing-Sicht. Kleiner Nachtrag von mir, vielleicht nochmal zu der Check24-Frage. Ich abonniere den Newsletter von Korrektiv. Das ist so ein Kollektiv aus investigativen Journalisten, die spendenfinanziert sind. Die hatten dazu was recherchiert und ich habe den Link gesehen, aber noch nicht angeklickt. Ich packe ihn mal in die Shownotes für alle Zuhörenden, die da nochmal interessiert sind. Vielleicht auch für uns beide, ich bin da jetzt auch noch nicht im Thema, nochmal interessant, diese Aktion nochmal zu bewerten. Und ansonsten habe ich auf jeden Fall wieder eine ganze Menge gelernt. Diesmal zum Thema Datenschutz.
Genau. Und wenn du weitere Fragen hast, kannst du die natürlich jederzeit vertrauensvoll an mich wenden zum Datenschutz.
Dann melde ich mich nochmal bei dir. Deine Kontaktdaten habe ich ja. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war das IT ist alles Update. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel.